Hamilton crasht, mega Windschattenmanöver bei Red Bull und Antonelli sichert sich die Pole Position in Spa. Wir sprechen über das Qualifying, generell über den Tag heute in Spa-Francorchamps mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit unserem Pole-Setter. Kimi Antonelli, gestern waren es 2 Zehntel, heute hat er 3 Zehntelsekunden Vorsprung. Sah nach dem ersten Run in Q3 ein bisschen enger aus, das Ganze. Dann am Ende mit der 44-3 eine klare Sache für ihn. Pole morgen vor Verstappen. Und ja, wollte gerade sagen, Norris geht ja 10 Plätze zurück. Russell dann auf 3. Ja, wie ist so dein Grundeindruck vom Qualifying heute?
Keine Überraschung. Ich sag mal, erstes Segment Q3 wäre die Überraschung gewesen, dass Kimi es nicht hinkriegt, aber er hat die Runde nicht ganz hinbekommen. Dann hat er irgendwie den Flügel verstellt, dann war er wieder in Einheit mit dem Auto, ja, und das war's dann. Und machen wir uns nichts vor. Max steht nur auf Platz 2, weil er einen gigantischen Windschatten von Hatscher gekriegt hat. Sonst wäre er 5., 6. oder was weiß ich gewesen. Also Antonelli ziemlich unberührbar, würde ich sagen. Russell ist ein bisschen näher dran, aber nicht nah genug. Also keine Überraschung. Antonelli ist im Moment das Maß aller Dinge. Egal auf welcher Strecke, er kriegt es einfach hin.
Bleiben wir kurz bei ihm. Wie einfach wird er es morgen haben? Er ist natürlich ganz vorne, vielleicht dann auch auf der Chemistry, also komplett nach der ersten Kurve hat er dann ja viel Windschatten, den er da gibt für die Konkurrenten. Wird das dann für ihn vielleicht nochmal gefährlich, dass wir dann da vielleicht ein buntes Hin und Her erleben können? Oder denkst du, er fährt einfach auf und davon?
Es kann schon sein, dass wenn Max ihn im Windschatten klebt, dass er ihn überholen kann. Andererseits gibt es ja den 3. Sektor, wo Mercedes dann auch wieder überlegen ist. Also die waren Sektor 1 und Sektor 3 klar überlegen in der Endgeschwindigkeit und Red Bull halt durch die Abstimmung des Autos in der Mitte eher. Aber in der Mitte kann man nicht überholen, sondern nur vorne und hinten. Und deshalb ist es, glaube ich, egal, ob Max ihn kriegt oder nicht. Er wird ihn dann spätestens in der 2. Runde wieder schnappen sich und dann würde er halt davonfahren. Das ist so, wird es passieren, wenn es normal läuft. Aber was ist ein Spaß schon normal? Lasso hat schon oft gekracht, sehr, sehr eng. Aber klarer Favorit ist Antonelli, auf jeden Fall.
Ja, natürlich, die erste Kurve in Spa ist morgen auch ein Brennpunkt. Genau wie der Overtake-Mode, wenn wir sehen, wie der zum Tragen kommt, dass wir dann da vielleicht doch ein bisschen mehr Spannung vorne haben werden, aber du sagst schon, Antonelli zu stark. Und ja, der Einzige, der ja wirklich immer gefährlich werden könnte, ist der Teamkollege, weil er das gleiche Material hat. Dem fehlen 5 Zehntel auf den Pole-Setter, wie gestern von uns gesagt, näher dran, aber halt eben 5 Zehntel, nur Platz 4, rückt dann noch einen auf, dann 3. Aber dem fehlt einfach aktuell was.
Ja, wobei Russell ist die große Gefahr morgen für Antonelli. Er steht ja auf Platz 3 durch die Rückversetzung von Norris. Das heißt, er steht direkt hinter Antonelli. Und der kann natürlich auch von dem Windschatten profitieren. Und ich denke, die Spannung wird sein, wie Russell mit der Situation umgeht. Ob er aggressiv fährt gegen ihn, ob er alles tut, um Antonelli zu schlagen, weil eigentlich muss er's. Und da hätte ich ein bisschen Bedenken an der Stelle von Toto Wolff. Weil man kann ihm ja schlecht jetzt sagen, lass den anderen fahren. Dann machst du ihn ja jetzt schon zum Nummer-2-Piloten. Also in Spa hatten wir ja schon mal eine Kollision zwischen Teamkollegen bei Mercedes. Das war auf 2014 Hamilton und Rosberg. Da ging es richtig heiß her. Und theoretisch kann das morgen auch passieren. Wobei Russell muss es in den ersten Runden hinkriegen. Weil ansonsten, das haben auch die Longruns gezeigt, wird Antonelli immer konstant 2-3 Zehntel schneller fahren. Und irgendwann siehst du ihn dann nicht mehr.
Ja, also das wird die Herausforderung morgen sein für George Russell. Ja, der noch hinter Verstappen startet. Du hast es eben schon gesagt, wegen dieser mega Windschattenhilfe. Wenn wir uns so die Zeiten anschauen, ja, so bei 2 Zehntelsekunden wäre das schon eine ganz andere Position gewesen für Verstappen. Ja, Hatscher hat ihn gezogen, hat das dann auch nochmal für den 2. Run in Q3 angepasst, die Windschattenhilfe praktisch. Verstappen ist ihm echt fast aufgefahren sogar. Und dann ist der Hatscher links auf die Seite gewichen und Verstappen hatte freie Fahrt. Hast du das schon mal so perfektioniert gesehen, dieses Windschattengeben im Qualifying?
Nee, so riskant noch nicht. Aber ich denke, die wussten genau, was sie getan haben. Das hat Hatscher perfekt gemacht. Er war im ersten Run vielleicht ein bisschen weiter weg. Und dann hat er das angepasst und im richtigen Moment ist er zur Seite gefahren und Max konnte den Windschatten dann nutzen. Und ohne den, ja, ich schätze mal, wäre er hinter Leclerc gewesen. Oder Hamilton sogar. Weil es war ziemlich eng. Das sind schon 2/3, die das ausmacht.
Ja, vor allem der
Und vor
Sog
allen
zum
Dingen der
Ende.
letzte Sektor ist ja nicht der, das kann man, ohne Windschatten war Verstappen da 3/4 Sekunden hinter Antonelli immer. Und so war er fast auf Augenhöhe durch den Windschatten. Also kann man schon mit 3/4 Zehntel da rechnen. Und wenn man die dann wegrechnet, dann ist er halt nicht mehr auf Platz 2, sondern Fünfter oder Sechster.
Ja, und damit ist Antonelli, gut, Norris müssen wir auch fast wegrechnen, aber 1/2 Sekunde schneller als alle anderen gewesen. Denn Verstappens Runde war ja sozusagen, ja, manipuliert, würde ich mal jetzt einfach so behaupten.
Und Hatch hat sowieso die 20-Sekunden-Strafe. Also eigentlich wäre es blöd gewesen, wenn Red Bull es nicht macht. Die anderen, die hätten ja einen opfern müssen. Aber wen opferst du bei Ferrari? Geht nicht. Wen opferst du bei Mercedes? Geht auch nicht. Und McLaren auch nicht. Also das heißt, McLaren hätte man eventuell das auch machen lassen können. Durch Norris, weil er ja auch vorher schon die 10 Startplätze intus hatte. Aber Piastri war einfach zu weit weg. Also da hat man das wahrscheinlich deshalb nicht gemacht. Und dann wäre Norris jetzt, ist er 11., jetzt nein, jetzt ist er 13. Und dann wäre er vielleicht dann 15., 16. Also nur McLaren hatte theoretisch die Möglichkeit, dadurch, dass ein Fahrer ja von vornherein schon strafversetzt wurde, die gleiche Nummer zu machen. Das haben sie nicht gemacht, Red Bull hat es gemacht. Frage ist, wäre es umgekehrt genauso gewesen? Ich glaube ja. Aber das ist jetzt Spekulation.
Ja, genau, bei 10 Plätzen. Klar, hat Norris natürlich dann aber auch viel zu verlieren, hast du ja schon gesagt. Ja gut, man könnte es noch bei, wenn man jetzt ganz frech ist, Alonso und Stroll machen, weil Stroll hatte auch eine Grid-Penalty. Aber gut, die sind 2 Sekunden hinter dem Rest des Feldes gewesen. Das ist schon
Es hätte
gigantisch.
nichts, es hätte nichts geändert.
Ja, also schon gigantisch, ne? Also im negativen Sinne. Jetzt haben sie natürlich, hast du schon gesagt, gestern in Ungarn, das große Aero-Paket, was da kommt, und dann der neue Motor. Du kennst dich ja auch mit so großen Updates aus. Denkst du, die werden vom letzten Platz zumindest wegkommen?
Das muss das Ziel sein. Also, eigentlich müssten sie versuchen, schrittweise am Ende der Saison selbstständig in Q2 fahren zu können. Aber wir reden hier von einem Abstand von 2 bis 3 Sekunden, um das zu erreichen. Und ich habe noch nie ein Update erlebt, wo ein Auto gleich mal 3 Sekunden schneller war. Gut, diesmal, wenn es am Motor liegt, wenn Honda jetzt wirklich den Schlüssel gefunden hat, ist der Motor schon mal 1,5 Sekunden vielleicht schneller. Und dann theoretisch ist es möglich, aber da fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu.
Ja, gut, man muss auch sagen, die Rennstrecken der Formel 1 sind noch nicht immer so lang, dass die Runde 2 Sekunden lang, dass man 2 Sekunden Rückstand hat. Das ist vielleicht auch ein kleiner Mutmacher für die Aston Martin-Fans da draußen. Ralf hat ja schon gesagt, morgen wahrscheinlich Antonelli vorn. Was erwartest du dahinter? Wird das Verstappen halten können, zweiten Platz? Oder wird das generell zwischen McLaren, Ferrari, Russell und Verstappen eine enge Sache?
Ich denke, Verstappens Gegner sind morgen, außer wenn was ganz dramatisch beim Start passiert, der Gegner ist, das weiß er auch wahrscheinlich nicht Antonelli, sondern die beiden Ferrari, sondern und vor allen Dingen George Russell. Das sind die Gegner von ihm, um die er sich kümmern muss. Da werden wir den Kampf erleben. Alles andere ist nicht realistisch.
Dann würde ich sagen, ja, sprechen wir auch noch mal kurz über Ferrari. Leclerc da hauchdünn vor Hamilton. Leclerc da mit dem Pech, muss man natürlich auch sagen. Der hätte sich vielleicht noch mal steigern können, auch wenn sein letzter Umlauf auch schon wesentlich langsamer war als sein erster Schuss. Aber da war eine gelbe Flagge, die ihn daran gehindert hat, noch schneller zu fahren.
Ja, eigentlich war die nicht da, zumindest nicht für ihn. Aber er ist gerade angekommen und der Steward hat die gelbe Flagge in der Boxenstraße im Hatcher gezeigt. Die gelbe Flagge war nicht für Autos, die noch auf der Strecke waren, wie Leclerc. Aber er hat das halt gesehen. Der Steward stand so unglücklich in der Boxengasse, dass er das von seiner Position vom Auto halt gesehen hat. Und natürlich zuckst du dann und denkst, das ist jetzt gelb, das betrifft jetzt mich. Und er geht halt, ist halt ein bisschen vom Gas gegangen. Wahrscheinlich hätte er vor Russell gestanden. Wahrscheinlich, das könnte der Unterschied gewesen sein von den kurzen Liften. Aber ja, es war ein bisschen unglücklich von der 4. Man kann dem Stewart jetzt nicht direkt einen Vorwurf machen. Aber die Position von ihm, die war halt unglücklich. Weil, nochmal, Er hat die gelbe Flagge ja dem Hatscher, der in der Boxenstraße gestoppt hat, gezeigt und nicht Leclerc, der ja noch auf der Strecke war. Und das war eigentlich ein Riesenmissverständnis und schlecht für Leclerc, aber andererseits durch den Windschatten auf der Geraden macht es jetzt nicht so viel aus. Für die Statistik wäre wahrscheinlich ein oder zwei Startplätze weiter vorne gewesen, aber mehr auch nicht. War unglücklich, ein Missverständnis, aber jetzt auch nicht so dramatisch.
Ja, er hat selbst gesagt, wahrscheinlich ein Platz weiter vorne wäre es dann gewesen. Leclerc, aber Mutmacher zum dritten Mal in einem, ja, Rennen-Qualifying, weil in Silverstone im Sprint-Quali war Hamilton schneller, aber dreimal in einem Rennen-Quali war jetzt Leclerc der schnellere Mann. Gut, jetzt waren es nur 2000stel, aber da reißt das Ruder gerade wieder so im teaminternen Duell ein bisschen rum.
Ruder rumreißen will ich nicht sagen. Er ist auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Lewis. Das heißt, wir hatten ja letztes Jahr so, dass Leclerc der wesentlich stärker war. Am Anfang der Saison war auch Leclerc der Stärkere. Dann hat Hamilton, der hat das Ruder rumgerissen, war plötzlich vorne, wo Leclerc ein bisschen geschwächt hat. Und jetzt haben die richtig zwei Fahrer auf Augenhöhe. Das muss man so sagen. Da kann der mal schneller sein, der andere. Also, das finde ich richtig gut. Und ja, da können wir noch einiges erwarten in Zukunft.
Ja.
Also, die sind sehr ausgeglichen im Moment. Und das ist ja auch das, was Ferrari wollte, dass keiner abfällt gegenüber dem anderen. Und im Moment ist das nicht so.
Da bin ich auch mal morgen auf die Rennpace der beiden gespannt, wie das dann ausgehen wird. Dann, Ralf, Racing Bulls. Auch wieder stark, vor allem natürlich Arvid Lindblad. Der hat aber auch einen Vorteil gegenüber seinem Teamkollegen, der in Q2 ausgeschieden ist, und zwar welchen?
Hat ein Update-Paket gekriegt, das nur ein Auto, das man nur für ein Auto hatte, und das hat dann Lindblad gekriegt und nicht Lawson. Natürlich ist Lawson sauer. An seiner Stelle würde ich auch sagen, ja, ich konnte ja nicht schneller fahren, weil der andere hatte ja die Teile am Auto, ich nicht. Aber boah, trotzdem beide gut, Lindblad extrem gut. Racing Bull ist weiter auf dem Vormarsch. Streitet sich ein bisschen mit Alpine gerade. Wer die Nummer 5 ist. Heute war es absolut Racing Bulls. Und positiv halt ein Audi, der nochmal da reingefahren ist. Aus deutscher Sicht leider falsch, aber so ist das nun mal. Und aber Racing Bull wirklich, da ziehe ich meinen Hut vor. Richtig gute Saison.
Ja, genau, Plätze 8 und 11, da dürften morgen auf jeden Fall auch Punkte drin sein und spricht da zumindest mal für das Update, denn Lindblad und Lawson auch im Qualifying eigentlich immer wirklich eng beieinander. 5 Zehntel, die wir dann Q2 hatten, waren dann da doch eher die Ausnahme. Ralf, du hast Audi gerade schon angesprochen, Hülkenberg mit dem nächsten Problem, Hydraulik war es diesmal. Ich habe das jetzt noch mal alles so ein bisschen zusammengesammelt, was bei Hülkenberg in dieser Saison eigentlich schon los war, lehne ich ruhig kurz zurück. Also in Australien konnte er gar nicht erst mitfahren. Im China-Sprint ist er liegen geblieben. Im China-Rennen ist er mit einem langsamen Boxenstopp aus den Punkterängen geflogen. In Miami hatte er Feuer am Heck. Ich weiß gar nicht mehr, ob im Training oder Sprint-Qualifying das war. Dann konnte er das Rennen nicht beenden. Wegen Getriebeproblemen ist er nur 7, 8 Runden weit gekommen. In Kanada ist er auf Intermediates bei trockenen Bedingungen losgefahren. In Barcelona hat ein Kiesbettstein sein Auto lahmgelegt. Im Silverstone Getriebeprobleme und jetzt im Qualifying auch Hydraulik. Also, das ist immens. Also, eigentlich haben wir so viele Probleme wie Rennwochenenden bei Nico Hülkenberg gehabt. Wenn du das jetzt auch noch mal so hörst, gestern hast du gesagt, wenn sie jetzt Punkte holen, dann fällt dein Fazit so mäßig aus zu Audi. Fällt das dann jetzt doch vielleicht ein bisschen negativer aus?
Also nochmal, Vorsprung durch Technik ist es nicht, eher das Gegenteil. Audi hat das Getriebe selbst gebaut. Ob das jetzt Getriebeprobleme heißt oder Hydraulikprobleme, die Gänge haben sich einfach nicht mehr einlegen lassen. Also ist es irgendwo im Bereich des Getriebe das Problem. Das hat Audi selbst gebaut und anscheinend haben sie es nicht hingekriegt. Hülkenberg war auch ziemlich, ja, schon angesäuert bei dem
Ja.
Interview. Ich meine, normal sagt ein Fahrer nicht einen Satz wie, ja, wir haben das immer noch nicht im Griff. Also das war schon eine harte Kritik und er ist enttäuscht. Und nochmal, Audi ist ein deutscher Weltkonzern im Automobilbau und dann erwartet man schon, dass sie ein Getriebe bauen, auch für Formel 1, das ab und zu mal auch die Gänge schalten kann.
Ja, und die
Also
Motor.
das ist schon blamabel, finde ich.
Ja. Den Motor hat er auch noch einmal mitgegeben, weil er gefragt wurde, ob es da morgen nach vorne geht, aber er hat auch gesagt, bei dem eigenen Topspeed wird das eher schwierig, somit morgen, ja, Platz 14, wenn es da nicht noch irgendeine Strafe gibt, wenn sie irgendwas tauschen, vielleicht lohnt es sich ja auch irgendwie das Setup nochmal komplett umzubauen. Ich meine, ein Aston Martin Cadillac, da wäre ja eigentlich auch schon mal schnell vorbei. Dann, Ralf, hatten wir heute noch einen Crash am Tag. Das war aber im dritten Training und zwar Lewis Hamilton. Gleiche Stelle wie bei Gasly, sah auch total ähnlich aus. Vielleicht ein bisschen stärkerer Einschlag bei Hamilton. Nimmt das auch auf seine Kappe, sah aber auch wieder komisch aus. Wie ist so deine Meinung zu dem Unfall?
Ja, eine Doublette zu Gasly ist eine komische Stelle und da darfst du das Auto halt nicht verlieren, weil da halt diese Leitplanke so eine Beugung nach innen macht, nach außen macht, sage ich mal, und da geht dann noch mehr der Platz aus. Aber das Auto war nicht kaputt genug, als dass Ferrari es nicht hingekriegt hätte fürs Qualifying. Was Sir sagt, es war schon ein kleiner Nachteil, weil man konnte das Setup nicht richtig einstellen, war was auch immer das heißt, weil normal haben sie die Daten, wie man einen Flügel einstellt und alles. Aber ja, es diente jetzt nicht dazu, dass es hat ihm jetzt nicht geholfen. Aber vom Speed her war er, glaube ich, genauso unterwegs wie ohne Unfall, kann man so sagen. Deshalb, das ist schon wieder abgehakt und er grübelt jetzt wahrscheinlich, was da genau passiert ist, wie er das nächste Mal anders fahren kann, um den Unfall nicht zu haben. Aber nachher ist man immer schlauer. Aber trotzdem, Hamilton wirkt sehr selbstbewusst und so ein Unfall kann ihn jetzt auch nicht. Also ihm ist lieber, er schmeißt das Auto einmal weg, als dass er keinen Unfall hat und so wie letztes Jahr von Zeiten hinterherhängt. Also glaube ich, ist das jetzt nicht, dass man das haben will, aber eher zu verschmerzen, als wenn er zu langsam wäre.
Absolut. Ralf, morgen das Wetter. 10% Regenwahrscheinlichkeit zur Startrennzeit. Ich weiß, du hältst von Prognosen nicht viel. Am Vormittag könnte es tatsächlich sogar ein bisschen Regen geben. Ja, 19 Grad. Was erwartest du da so strategisch? Ein Stopp?
Ja, normaler Einstopp Belgien. Und es könnte, wie gesagt, wenn beim Start nichts passiert und Ferrari nicht einen Riesenschritt nochmal macht im Rennen, normal sind sie im Rennen noch immer besser als im Qualifying, könnte das eine einsame Fahrt der beiden Mercedes werden. Und wie gesagt, da baue ich ein bisschen drauf und hoffe auf die Fairness von Mercedes, obwohl dann die Fingernägel gekaut werden an der in der Boxengasse, an der Boxenmauer, dass die beiden frei fahren dürfen. Weil Russell muss gewinnen. Also der muss vor Hamilton, sage ich schon, vor Antonelli ins Ziel kommen, um nicht nur den Rückstand zu reduzieren, sondern auch für sich selbst nochmal so ein Zeichen zu setzen. Ich gebe nicht auf, ich kann ihn mit meinen eigenen Mitteln schlagen und wenn nicht, dann ist Antonelli sowas auf WM-Kurs. Also das könnte die nächsten beiden Rennen bis zur Sommerpause könnten für Russell schon Endspiele werden.
Ja, gucken wir ja, die Mona Lisa morgen im Rennen malen wird. Ja, Start haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Ist bei Antonelli natürlich auch mal wieder mal ein Thema gewesen. Sie haben es eigentlich stabilisieren können. In Silverstone ist er aber wieder nicht so gut weggekommen. Ist das vielleicht auch so ein kleiner Mutmacher für Spannung morgen?
Wenn es nicht Spa wäre, ja, aber wie gesagt, manchmal will man ja gar nicht als Erster aus La Soos rauskommen, weil dann kommen halt die 20 Sekunden Vollgas mit dem Riesenwindschatten, gerade wenn die Autos noch ganz eng zusammenfahren. Da hast du eigentlich gar keine Chance. Wenn du, also ich weiß nicht, wann es letztes Mal passiert ist, aber ich glaube, der von Pol oder der den Start gewonnen hat, der war aber. Den haben sie immer in Lecombe aufgeschlupft, egal wer es war. Also eigentlich darf man im Spa den Start gar nicht gewinnen.
Ja, und wenn so ein Verstappen an Antonelli vorbeikommt, dann haben wir auch direkt Antonelli und Russell nebeneinander oder hintereinander. Also das ist auch
Ja, das sage ich
schmackhaft, ja.
ich konzentriere mich ganz auf die beiden Mercedes, wie die miteinander umgehen, die beiden Piloten, weil Russell hat unheimlich viel zu verlieren und Antonelli will natürlich jetzt sein Moment und mich abgeben. Der will nochmal den nächsten Sargnagel reinschlagen, was Russells Moral betrifft. Ist ja klar.
Ja, zumindest Moral, ja, Powerpunkte technisch 25 ist natürlich noch nicht die Welt, hat aber natürlich auch mit den Ausfällen von Antonelli zu tun, da ist er seinen Vorsprung massiv geschmolzen. Ja, Ralf, ansonsten Spa, du freust dich ja jedes Jahr drauf, ist ja eines deiner Lieblingsrennen, rutscht ja einerseits erstmal in die Rotation rein und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch dieses Reglement, wo die Points zum Beispiel sogar voll geht. an der Mutkurven auch eine der, wenn nicht sogar die Lieblingskurve von Sebastian Vettel, eben weil es eine Mutkurve, eine schnelle Stelle ist. Jetzt geht sie mit Vollgas. Auch dann wieder so ein Faktor, wo der Fahrer nicht mehr so den Unterschied machen kann, ne?
Nee, kann er nicht. Ich meine, wir haben ja gestern Bilder in Le Blanchiment gesehen. Das war ja schlimm. Da war ja der Saft, die hatten ja keinen Saft mehr da irgendwann. Und dann sind die ein bisschen übertrieben gleich rumgetuckert. Und das könnte morgen ein Problem geben, wenn bei dem einen die Batterie voll ist, bei dem anderen nicht. Und wir hatten ja schon mal einen schweren Unfall in Suzuka mit Bearman und Colapinto, wo auch bei dem einen die Batterie leer war und es gab einen riesen Geschwindigkeitsunterschied. Ich hoffe, das passiert morgen nicht. Also es wäre gut, wenn die alle gleich laden würden, sodass sie alle mehr oder weniger an den gleichen Stellen den Saft verlieren und nicht, dass der eine da noch volle Batterieleistung, Elektromotorleistung und der andere nicht mehr. Also das könnte gerade am Anfang des Rennens, wenn es noch unübersichtlich ist, und schon auch gefährlich werden. Und wir wissen, in Spa sollte man keinen Unfall haben.
Ja, das,
Weil da ist die Gefahr groß, dass man dann, besonders wenn das Feld dicht zusammen ist, dass man zur Strecke, auf die Strecke zurückgeschleudert wird und dann gibt es kein Entkommen mehr, wenn das Feld noch eng beisammen ist. Das haben wir schmerzlich erlebt bei dem Hubert in der Formel 2, das war 2019.
ja. Gut, in Silverstone ging es im Hauptrennen mit dem Jojo Racing. Da hatten wir den Sprinter praktisch als Test. Kann natürlich auch sein, dass es in Spa jetzt auch wieder mal chaotisch wird. Andererseits hatten wir drei Trainings und Qualifying, wo die das austüfteln konnten. Gut, Ralf, abschließend noch ein Randthema. Der Manager von Max Verstappen und Max Verstappen haben heute so rund 30 Minuten in der Hospitality von
Nee,
McLaren
es war nicht
verbracht.
Max Verstappen, es war Raymond und Jos Verstappen, nicht
Ah,
Max.
Entschuldigung, es war Jos Verstappen. Danke für die Korrektur. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
Ja, das ist ganz einfach. Die Verstappen-Familie, einschließlich Manager Raymond, haben einen neuen Fahrer, einen McLaren Junior, einen Niederländer. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, aber der ist ein ganz junger, talentierter holländischer also Landsmann von Max, der ist im McLaren Junior Team. Ab sofort kümmert sich die Familie um ihn. Also Jos fährt zum Beispiel nächste Woche zu irgendeinem Test, das der Junge hat, fährt er mit schon. Raymond kümmert sich als Manager mit den Finanzen und so weiter drum und Max ist auch dabei. Und da er McLaren Junior ist, war das anscheinend der Grund, warum sie heute ins Motorhome gegangen sind. Ich habe auch mit Jos geredet, er fand es auch lustig, er wusste in dem Moment, wo er da reingeht, was dann passiert.
Ja klar,
Aber es
das.
gibt jetzt keinen Grund zu lügen, denn die Verhandlungen, die man oder die Gespräche, die man mit McLaren führt, die muss man jetzt nicht im Paddock, im Fahrerlager, in der Hospitality von McLaren machen. Da gibt es Telefone, da gibt es andere Orte. Also man kann es, aber das muss man jetzt wirklich nicht. Also es war schon, was Jos mir erzählt hat, das war schon sehr, sehr einleuchtend, warum sie da waren.
Na gut, aber sie konnten sich die Hospitality auch einfach schon mal ein bisschen genauer anschauen für mögliche Wechsel. Ne?
Ja, wobei das ist der letzte Grund, warum Max wechseln würde.
Das stimmt. Gut, also das ist übrigens Dries van Langendonk.
Genau, um den
Longdonk.
geht's.
Donk, ja, 15-jähriger Belgier übrigens, kein Holländer. Hat aber einen holländischen Namen. Also van
Ja, aber
Langendonk.
Max Mutter ist ja auch Belgierin, also in dem Moment
Genau.
ein halber Landsmann auf jeden Fall. Hin.
Ja, genau. Und Verstappen hat ja auch so praktisch ein halbes Heimrennen dann auch morgen, auf das wir uns freuen. Und abschließend nehmen wir deinen Top-3-Tipp mit rein.
Antonelli, Russell, Hamilton.
Also ich glaube auch Antonelli gewinnt und dann wird Verstappen aber den zweiten halten und Leclerc wird Dritter. Gut, schreibt
Wäre
gerne
schön.
eure.
Aber der Red Bull ist zu langsam auf der Geraden. Und gerade in Spanien, das sind nochmal zwei Sektoren, wo er eigentlich sich nicht wehren kann.
Ich bin mal gespannt, was der Overtake-Modus da morgen fabrizieren wird. Aber gut, dann schreibt eure Top 3 gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da und ja, eure Meinung zu den ganzen Themen auch gerne.
Ja, dann bis morgen. Mal gucken, wie es wird.
Ja, bis dann, ciao.
Alles klar. Ciao, danke.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.